Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Sina Fröndrich herzlich willkommen. Per Quote in den Aufsichtsrat oder künftig in den Vorstand, das kann eine Chance, aber auch eine Hürde sein. Dann, wenn andere sagen, du bist ja eh nur eine Quotenfrau, was so viel heißen soll wie, du kannst nichts. Die frühere Siemens-Managerin und heutige Beraterin Janina Kugel versucht, den Begriff Quotenfrau ins Positive zu drehen.
Quote ist nichts anderes als einen Teil am Ganzen. Wir sind alle auch heute schon eine Quote, ein Teil von einem Ganzen. Und es liegt an uns, aus dieser sprachlichen Konnotation, die negativ gefärbt ist, eine positive zu machen.
Und dazu bekommen mehr Frauen künftig die Möglichkeit, denn die Bundesregierung hat nun die Quote für Vorstände auf den Weg gebracht. Was sie im Einzelnen regelt, das ist ein Thema in dieser Sendung. Und warum der Hunger auf Fleisch weltweit wächst, aber gerade die jüngere Generation in Deutschland zunehmend darauf verzichtet. Wochenendausflüge, Besuche, all das wird künftig schwierig für Menschen, die in einem Corona-Hotspot leben. Dort soll es einen 15-Kilometer-Radius geben, in dem man sich bewegen kann. Ob das eine Pflicht wird oder nur eine Empfehlung, das regeln die Länder derzeit noch. Der Weg zur Arbeit jedenfalls, der ist vom 15-Kilometer-Radius ausgenommen. Darauf haben sich Bund und Länder gestern verständigt. Privates Reisen wäre dann also tabu. Geschäftliches ist weiterhin möglich. Das ist ein Kern des verlängerten Lockdowns. Weitere Punkte und Reaktionen von Wirtschaftsverbänden hat Johannes Kuhn gesammelt.
Der Finanzminister ist sich sicher.
Wir können das lange durchhalten. Wir haben Vorsorge getroffen,
sagt am Morgen Olaf Scholz und meint damit auch das Budget für Hilfs- und Überbrückungsgelder. Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, widerspricht angesichts der fortgesetzten Schließungen.
Der Einzelhandel wird eine lange Zeit ohne Geschäfte, das heißt ohne wirklich eine Grundlage mit Umsätzen eben nicht durchhalten können. Wir sind schon auf eine Öffnungsperspektive angewiesen, aber wir wollen auch den Bundesfinanzminister beim Wort nehmen. Er verspricht Milliardenhilfen. Die sind bis heute im Einzelhandel bei den Geschäften, die schließen mussten, seit Dezember beispielsweise, nicht angekommen.
Die betroffenen Branchenverbände, sie hadern nicht nur mit der Verlängerung, sondern auch mit den weiterhin schleppenden Auszahlungen. 1 Milliarde Euro an sogenannten Novemberhilfen floss bislang, aber das waren nur Abschlagszahlungen. Im gestrigen Beschluss haben Kanzlerin und Ministerpräsidentenrunde festgelegt, spätestens ab 10. Januar müssen die Länder mit der Auszahlung des vollen Betrags beginnen. Höchste Zeit, sagt Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands.
Also außer Abschlagszahlungen ist da ja bis jetzt noch nichts erfolgt. Viele Unternehmen haben noch gar nichts bekommen. Und das muss schnellstens, wie auch in dem Beschluss ja niedergelegt, jetzt am 10. Januar starten. Das ist überlebenswichtig.
Der DEHOGA kritisiert, dass das Hotel- und Gaststättengewerbe seit Januar keine Umsatzerstattung mehr erhält, sondern die Überbrückungshilfe 3, also bis zu 500.000 Euro an Fixkostenerstattung. Gerade familiengeführte Hotelketten sowie Gastronomen mit mehreren Filialen fielen durchs Raster, weil allein ihre Pachtzahlungen oft in die Millionen gingen. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten wiederum blickt auf die Mitarbeiter. Weil Köche und Gastronomiepersonal wenig verdienten, fordert die NGG erneut ein Mindestkurzarbeitergeld von 1.200 Euro. Friseure wiederum sind zwar erst seit Mitte Dezember geschlossen, der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks befürchtet allerdings bereits eine Insolvenzwelle. Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer wiederum fordert, zügiger zu impfen. Weit weniger dramatisch beurteilen die Wirtschaftsinstitute die Lage und damit auch die Fortsetzung des Lockdowns. So betonen sowohl das Institut der deutschen Wirtschaft als auch das IFO-Institut, der Lockdown sei für die betroffenen Branchen zwar schmerzlich, aber entscheidend sei, dass Industrie und Produktion nicht geschlossen würden. Stand jetzt würde die Aussicht auf wirtschaftliche Erholung nur kurzfristig eingetrübt. Dass der Lockdown für weite Teile des Einzelhandels und die Gastronomie im Februar endet, gilt als unwahrscheinlich. Der Politik fehle eine Langfriststrategie. Der Handel brauche eine Öffnungsperspektive, betont Handelsverbandsgeschäftsführer Gent. Sein Vorschlag?
Man muss auch darüber nachdenken, ob die Inzidenz von 50 die richtige Grundlage ist. Primär geht es um den Gesundheitsschutz. Möglicherweise wird man aber einen höheren Inzidenzwert zugrunde legen müssen, als das heute der Fall ist, um dann sukzessive auch die Geschäfte wieder zu öffnen.
Der Geschäftsführer des Handelsverbands Gent war das im Beitrag von Johannes Kuhn. Reaktionen auf die neuen Corona-Maßnahmen. Mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute sind eher gelassen, denn Industriebetriebe, die können ja weiterhin arbeiten. Wie nun die Reaktionen an der Börse sind, das beobachtet Jan Plate für uns. Was ist denn da zu hören?
In Bezug auf einen härteren und längeren Lockdown in Deutschland, da geben sich die Börsenhändler so weit entspannt, weil, wie Sie auch gerade gesagt haben, grundsätzlich ja weitergearbeitet werden kann, die Lieferketten und die Industrie nicht wirklich belastet sind. Ansonsten in den USA bei der Wahl in Georgia, da entwickeln sich die Dinge so, wie sie im Grunde genommen erwartet wurden. Und dann ist da noch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA mit ihrer Zulassungsaussage zum Covid-Impfstoff des US-Herstellers Moderna. Die EMA empfiehlt bedingt die Zulassung und Deutschland bekommt wohl über die EU 50 Millionen Dosen von diesem modernen Impfstoff, weil einige EU-Länder keine wollen, hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums gesagt. Und der DAX, ja, mit einem deutlichen Plus von fast 1% bei 13.792 Punkten.
In den vergangenen Tagen haben sich die Ölförderländer im Rahmen der OPEC Plus besprochen. Es gibt wieder eine Kürzung der Fördermenge. Wie reagiert denn der Ölpreis?
Nachdem es gestern schon um rund 4% nach oben gegangen war, geht es heute für die Nordseesorte Brent nochmal um rund 1% aufwärts auf etwa $54. Und ja, die OPEC Plus hat entschieden, die Ölproduktion zumindest in den kommenden beiden Monaten Februar und März zu reduzieren. Dazu habe ich kurz vor der Sendung das Börsengespräch mit Gabriele Wiedmann von der Deka Bank geführt. Die Deka Bank gehört zu den Sparkassen dazu. Ja, und zunächst schauen wir im Börsengespräch auf Saudi-Arabien. Wie ordnet da Frau Wiedmann das mit Zahlen ein? Wie viel produziert Saudi-Arabien eigentlich grundsätzlich täglich? Und wird da jetzt von Saudis wirklich viel zurückgesteckt?
In normalen Zeiten produziert Saudi-Arabien um die 10 Millionen Barrels pro Tag, also 10 Millionen Fass pro Tag. Die haben jetzt schon reduziert, ja in der letzten großen Reduktionsrunde um 1 Million Barrels, das sind schon mal 10%. Und jetzt dieses weitere Zurückstecken, nochmal 1 Million Barrels weniger, heißt, die sind jetzt dann demnächst nur noch auf 80% ihrer Normalreduktion. Das ist schon ein gewaltiger Donnerschlag.
Um das auch nochmal anders von Ihnen als Expertin einzuordnen, wer kann es sich denn eigentlich innerhalb der OPEC leisten, weniger zu produzieren? Wer leidet unter zu niedrigen Ölpreisen?
Man muss ganz ehrlich sagen, es brauchen alle OPEC-Mitglieder viel Geld, hohe Rohölpreise, weil sie ihre Staatshaushalte ja zu ganz großen Teilen durch das Rohöl finanzieren. Und schon die aktuellen Preise, die ja so um die 50 US-Dollar je Fass liegen, sind eigentlich fast zu wenig. Manche, gerade die afrikanischen, auch die lateinamerikanischen Länder, rechnen eigentlich in ihren Haushalten sogar mit 100 US-Dollar je Fass.
Nun gibt es eine Entscheidung der OPEC Plus, wobei schon zu hören ist, Saudi-Arabien habe im Grunde genommen niemanden gefragt. Das sei eine Entscheidung, die Führerschaft unterstreiche. Wie schlecht ist die Stimmung in der OPEC Plus und wie angespannt ist das Verhältnis, insbesondere von Russland zu Saudi-Arabien?
Man muss ja ohnehin sagen, in der OPEC, das war schon immer ein Gezerre. Und mit der jetzigen Aktion, das war ja wirklich ein Überraschungskuh mit der Reduktion von dem 1 Million Barrels pro Tag durch Saudi-Arabien. Mit dieser Aktion haben sie nochmal gezeigt, sie sind diejenigen, die handlungsfähig sind und damit auch die Chefs. Und gerade im Spiel so mit Russland, ungefähr gleich hohe Produktion, aber auch mit den USA, hat ja auch ungefähr die gleich hohe Produktion, will Saudi-Arabien damit nochmal demonstrieren, wir sind handlungsfähig, wir führen und wir zeigen auch dem Ölmarkt, dass er gelassen wieder höhere Preise bezahlen kann.
Wenn wir mal ein bisschen mehr auf diesen Ölkonkurrenten USA schauen, gerade erst hat Donald Trump kurz vor Ende seiner Präsidentschaft in Alaska größere, bisher geschützte Gebiete zur Ölsuche freigegeben. Freut sich da die US-Ölindustrie über dieses Alaska-Geschenk und ist aus den USA mit mehr Ölangebot zu rechnen, was den Preis dann im Zaum halten könnte?
Wenn die Perspektive passen würde, dass jetzt mittel- bis langfristig in den USA ungehemmter Rohöl produziert werden kann, dann wäre das toll für die Unternehmen. Das Problem ist aber, dass ja jetzt eine demokratische Präsidentschaft kommt und Herr Biden schon klar signalisiert hat, er wird die Rohölindustrie deutlich zurückstutzen. Also diese kurzfristige Aktion, da geht es jetzt eher wieder um persönliches Demonstrieren nochmal von Handlungsfähigkeit. Das hat für die Ölindustrie und Ölproduktion aus meiner Sicht keine Auswirkungen.
All das, was wir jetzt besprochen haben bisher, was bedeutet das für uns in Deutschland? Bedeutet das höhere Ölpreise sowie teureres Heizen und Tanken in Deutschland?
Die nächsten Monate werden nochmal spannend. Wie entwickelt sich Corona und damit auch die Ölnachfrage weltweit? Und es kann schon sein, dass jetzt, wenn die Corona-Krise sich noch mal ein bisschen dramatischer entwickelt, dass dann die Ölpreise wieder fallen, die Nachfrage fällt. Das ist dann gut für uns, für die Tankstelle, für den Heizöltank, für die Preise. Mittelfristig rechne ich schon damit, dass die Ölpreise dann wieder etwas nach oben gehen. Denn so im zweiten Halbjahr 2021 wird die Weltwirtschaft wieder stärker wachsen, damit auch die Ölnachfrage wieder kräftig anziehen. Und dann wird es auch wieder teurer für uns als Verbraucher.
Jetzt haben Sie mir schon gesagt, Sie rechnen durchschnittlich für dieses Jahr mit einem Ölpreis von $50. Aber wie sieht es denn mit dem Wirtschaftswachstum aus für dieses Jahr, für die Weltwirtschaft und für Deutschland?
Am Ende, auch wenn jetzt die Corona-Welle noch mal stärker zuschlägt, dürften wir in diesem Jahr ein globales Wachstum von knapp 6% haben. Und Deutschland wird mit gut 3% auch einigermaßen gut dastehen.
Ja, das war Gabriele Wiedmann zur Ölförderkürzung. Wir bekommen gleich noch Daten zur Inflation, wie die sich im vergangenen Jahr entwickelt hat, Herr Plate. Welche Erwartungen gibt es denn? Was zeigt sich da zum Beispiel schon beim Goldpreis?
Es wird mit einer niedrigen Inflationsrate gerechnet, nachdem zum Teil ja auch im letzten Jahr die Inflation sogar negativ gewesen ist. Längerfristig wird schon mit Inflation und steigenden Preisen gerechnet und das sehen manche dann auch im Goldpreis. Der Goldpreis zwar im Vergleich zu gestern unverändert, aber dennoch bei $1,946. Und für einige zeigt sich auch der weiter steigende Preis der digitalen Kryptowährung Bitcoin als Inflationserwartung und dass auf alternative Anlagen gesetzt wird. Der Bitcoin hat ein neues Rekord hoch bei über $35.000 erreicht und bewegt sich auch jetzt auf diesem hohen Niveau.
Und wie entwickeln sich Anleihen und Euro?
Deutsche Staatsanleihen deutlich weniger gefragt, die durchschnittliche Rendite bei -0,55% der Euro bei einem $1,23,42.
Heidelberg Zement heute als deutlicher DAX-Gewinner, woran liegt das?
Das liegt an der Wahl in den USA in Georgia. So wie sich da die Dinge für die Demokraten entwickeln, könnte der Zementhersteller Heidelberg Zementhändlern zufolge von den hohen Investitionen in die amerikanische Infrastruktur profitieren. Und da scheinen manche Anleger drauf zu setzen. Beim DAX-Wert Heidelberg Zement die Aktie deutlich vorne im Index mit einem Aufschlag von 5,5%.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht. Wann werde ich geimpft? Diese Frage stellen sich einige und scheitern bei dem Versuch, telefonisch etwas herauszubekommen. Gibt es genug Impfstoff? Wurde genug bestellt? Darüber wird im politischen Berlin diskutiert. Die Bundesregierung berät darüber, wie mehr Impfstoff beschafft werden kann. Und auch für die Medikamentenforschung stellt sie nun Geld zur Verfügung. 50 Millionen Euro. Kai Küstner berichtet.
Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, sind Impfstoffe wichtig. So lautet die Botschaft der Bundesforschungsministerin. Parallel dazu aber eben auch wirksame Medikamente, um die Not bereits Erkrankter lindern zu können.
Denn wir müssen ja nach wie vor leider weiter damit rechnen, dass selbst bei einer hohen Impfrate Menschen weltweit weiter auch an Covid-19 erkranken,
betont Anja Karliczek. In einer frühen Phase der Pandemie habe man bei der Behandlung auf bereits bekannte und verfügbare Medikamente gesetzt. Aber viele Hoffnungen hätten sich nicht erfüllt, so die CDU-Politikerin. Umso wichtiger seien spezifische Arzneien gegen Covid-19. Unter anderem hatte US-Präsident Trump für Aufsehen gesorgt, als er das Malariamittel Chloroquin zur Corona-Behandlung bewarb und dieses nach eigenen Angaben auch einnahm. Nicht nur US-Forscher kamen jedoch schon im Frühjahr zu dem Ergebnis, dass dieses Mittel mehr schade als nütze. Deutsche Wissenschaftler hätten bereits völlig neue Medikamente entwickelt, sagt Ministerin Karliczek. Unter anderem sollen mit dem 50 Millionen Euro Förderprogramm nun klinische Prüfungen vorangetrieben werden. Auch zur tobenden Impfdebatte äußerte sich die CDU-Politikerin. Noch vor einem halben Jahr sei man davon ausgegangen, dass man erst Mitte dieses Jahres mit einer breiten Impfkampagne beginnen könne. Nun sei der Start aber jetzt bereits erfolgt. Die Impfstoffentwicklung durch die deutsche Firma BioNTech lobt Karliczek als einen großartigen Triumph der Wissenschaft.
Diversität, das ist etwas, für das es inzwischen Posten gibt in großen Unternehmen. Die Etagen sollen durchmischter werden. Doch wenn wir in die allererste Reihe schauen bei DAX-Konzernen, dann sehen wir ausschließlich Männer. Es gibt keine DAX-Chefin. Das soll sich ändern. Künftig gilt eine Geschlechterquote für Vorstände, also nicht mehr nur für Aufsichtsräte. Und die Bundesregierung hat den entsprechenden Entwurf heute auf den Weg gebracht. Er sieht vor, ab 3 Vorständen muss bei einer Neubesetzung eine Frau berücksichtigt werden. Gudula Geuter mit weiteren Details.
Ein Meilenstein, ein riesengroßer Erfolg. So freuten sich nach der Entscheidung des Bundeskabinetts die Frauen- und Familienministerin Franziska Giffey und Bundesjustizministerin Christine Lamprecht. Die SPD-Politikerinnen hatten den Entwurf gemeinsam vorgelegt. Konkret sieht der vor, so Lamprecht.
In Zukunft werden qualifizierte Frauen Berücksichtigung finden bei der Besetzung von Vorstandsposten von paritätisch mitbestimmten und börsennotierten Unternehmen. Es wird ein Mindestbesetzungsgebot geben. Das heißt, immer dann, wenn mehr als 3 Vorstände vorgesehen sind, dann muss eine Position mit einer Frau besetzt werden.
Und zwar zwingend.
Sonst ist ein Eintrag ins Handelsregister nicht möglich.
Die Bundesfamilienministerin ergänzte.
Für den öffentlichen Dienst wird das genauso gelten. Wir werden für die Körperschaften des öffentlichen Rechts, aber auch für die Unternehmen, an denen der Bund mit über 50% beteiligt ist, verbindliche Vorgaben einführen. Künftig wird es in allen Führungsebenen also mindestens eine Frau dort geben müssen.
Wobei für den Staat ohnehin besondere Regeln gelten sollen.
Wir haben uns für die Bundesbehörden vorgenommen, dass wir bis 2025 zu 50% Besetzung Frauen in Führungspositionen haben wollen.
Schärfere Regeln sollen auch für die Unternehmen gelten, die nicht zur Beteiligung einer Frau verpflichtet werden, insbesondere weil der Vorstand dafür zu klein ist.
Wir haben im Moment noch eine Situation, in der über 70% der Unternehmen einfach sagen, wir setzen uns für Frauen in Führung die Zielgröße 0. Das ist nicht akzeptabel.
Wer die Zielgröße 0 angibt, muss das begründen. Ansonsten drohen auch hier Sanktionen. Das Gesetz sieht Änderungen auch zum Beispiel für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im öffentlichen Dienst oder zur Stärkung von Gleichstellungsbeauftragten vor. Die SPD hatte die Vorstandsquote seit Jahren auf der politischen Agenda. Jetzt sagt Christine Lamprecht.
Es ist ein ganz wichtiges Signal auch an Nachwuchsförderung. In Zukunft zählt die Qualifikation bei der Besetzung von Vorstandspositionen und nicht das Geschlecht.
Gerade Letzteres hatten viele auch in der Union anders gesehen, vor allem in der CSU. Im vergangenen Juli hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel deutlich gemacht, dass sie sich hinter den Plan stellt. Dann war es gerade die CSU mit Markus Söder und dem früheren Quotengegner Alexander Dobrindt, die den Umschwung brachte. Trotzdem kritisiert nicht nur Hans Michelbach, Vorsitzender der Mittelstandsunion, den Eingriff in unternehmerische Freiheiten, gerade in Zeiten von Corona. Gerade in der Krise müsse jeder Sachverstand genutzt werden, antworten die beiden Ministerinnen. Deren Entwurf wird auch von Quotenbefürworterinnen kritisiert, vor allem weil er eben keine echte Quote, sondern nur eine Mindestbeteiligung vorsieht. Eine Frau auch etwa bei einem Vorstand von 10 Personen. In jedem Fall soll die Mindestbeteiligung nur für Neubesetzungen gelten. Kein Mann soll also wegen des Gesetzes einen schon geschlossenen Vertrag nicht mehr erfüllen dürfen.
Gudula Geuter aus Berlin. Gänsekeule an Weihnachten oder Entenbraten oder Roulade, Kartoffelsalat mit Würstchen. Nicht selten sind die Festtage auch Fleischtage. Und auch wenn manchmal der Eindruck entsteht, dass die Fleischeslust generell abnimmt, auch weil es mehr und mehr pflanzliche Ersatzprodukte gibt, so zeigt eine neue Untersuchung, weltweit wird mehr Fleisch gegessen. Wie viel Rind, Schwein, Schaf, Huhn und Pute die Deutschen im vergangenen Jahr gegessen haben, berichtet Daniela Siebert.
Pro Person fast 60 Kilogramm Fleisch wurden letztes Jahr in Deutschland verspeist. Eine von vielen Zahlen, die der diesjährige Fleischatlas zusammenträgt. Nur wenig hat sich seit dem ersten Exemplar vor 8 Jahren verbessert, bilanzieren Barbara Unmüßig von der Heinrich-Böll-Stiftung und Olaf Band vom Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND.
Was man feststellen kann in Deutschland, dass wir einen leichten Rückgang haben im Fleischverbrauch. Das hat einfach mit den gesundheitlichen und den ökologischen und den Tierschutzbedenken zu tun.
Global hat sich nichts verändert. Fleischnachfrage steigt massiv.
Der weltweite Fleischkonsum habe sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt, bilanzieren die Autoren des Fleischatlasses. Weit an der Spitze stehen die USA mit ihrem Verbrauch. Doch gerade China und viele prosperierende Länder des Südens steigern ihren Konsum ebenfalls seit Jahren. Und der Fleischverzehr dürfte weiter wachsen, fürchten die Atlas-Herausgeber. Ein Problem, so Olaf Band vom BUND, denn
die Fleischproduktion ist ökologisch höchst belastend. Sie produzieren im Prinzip erstmal die Futterstoffe, also Soja und Mais insbesondere, was schon sehr viel Fläche braucht. Und dann haben sie nochmal die Tierhaltung und das führt dazu, dass Fleischproduktion einen hohen Output an CO2 hat, an Klimagasen, aber auch massiv schädigend auf Natur wirkt und Biodiversität zerstört. Und bei steigendem Verbrauch und steigender Weltbevölkerung wird das so nicht mit Nachhaltigkeitszielen in Einklang zu bringen sein.
Besonders stark steigt laut Fleischatlas derzeit die Nachfrage nach Geflügel, während die Bedeutung von Rindfleisch eher abnimmt. Olaf Band und Barbara Unmüßig fordern von der deutschen und europäischen Politik Gegenmaßnahmen, die den Fleischverbrauch um mindestens 50% senken sollen. Etwa durch bessere Kennzeichnung und Aufklärung über die Folgen. Außerdem?
Es geht einfach darum, dass wir nur so viel Viehbestand uns erlauben, wie wir selber Futtermittel auf unseren eigenen Flächen in Deutschland oder in Europa anbauen können.
Fleisch müsste einfach teurer werden. Und wir brauchen aber auch tatsächlich ein Image, dass Fleisch etwas sehr Besonderes ist.
Für besonders effektiv halten BUND und Heinrich-Böll-Stiftung unter anderem, Moore nicht weiter zu entwässern, sei es für die intensive Haltung von Tieren oder für den Anbau von Futtermitteln.
Moorflächen sind insgesamt eine hervorragende Möglichkeit, um gerade auch in der Landwirtschaft Klimaschutz zu betreiben, weil Moor bindet CO2. Und wenn man aber jetzt auf ehemaligen Moorstandorten, das hat in den letzten Jahren massiv stattgefunden, Tierhaltung betreibt, dann wird jetzt trockengelegt, diese Flächen, und dann emittieren diese Moore plötzlich CO2 in ganz massivem Umfang.
Die grassierende afrikanische Schweinepest habe 2019 dazu geführt, dass erstmals seit 1961 die globale Fleischproduktion nicht gewachsen, sondern minimal zurückgegangen sei. Besonders drastisch war dieser Effekt in China. Dass in Deutschland in diesem Jahr auf Schlachthöfen ein Verbot von Werkverträgen und eine Einschränkung der Leiharbeit erfolgt, begrüßen Barbara Unmüßig und Olaf Band. Als Effekt hoffen sie nicht nur auf bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch auf höhere Fleischpreise. Einen echten Lichtblick sehen die Atlas-Herausgeber in der Einstellung der kommenden Generation. Sie hatten im Herbst in Deutschland eine Umfrage unter 15- bis 29-Jährigen in Auftrag gegeben. Von rund 1200 Befragten gaben knapp 13% an, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren. Hinzu kamen 25% Flexitarier, die nur selten Fleisch essen.
Daniela Siebert berichtete. Der Bund steigt nach der Lufthansa nun auch beim Reisekonzern TUI ein. Die Hauptversammlung des Unternehmens hat gestern dafür gestimmt. Und das ist ein Thema in der Wirtschaftspresseschau.
Muss Europas größter Reiseveranstalter ebenso behandelt werden wie Europas größte Fluggesellschaft? Fragt die Frankfurter Allgemeine. Auf diese Debatte wollte sich die Politik erst gar nicht einlassen. Sie sprang beiden Konzernen bei, denen die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung fraglos schwer geschadet haben. Die Hoffnung ruht nun auf einem möglichst raschen Sieg über die Pandemie. Im Gegensatz zur Lufthansa, die einen Teil der lukrativen Dienstreisen wohl dauerhaft abschreiben muss, kann TUI für diesen Fall sogar auf einen Ansturm ausgehungerter Touristen hoffen. Das Handelsblatt sieht vor allem einen Gewinner, den russischen Oligarchen Alexei Mordaschow, der durch die Kapitalerhöhung seiner Anteile zu günstigen Konditionen auf 36% aufstocken kann. Weil der deutsche Steuerzahler inzwischen mit 4,3 Milliarden Euro für TUI haftet, ist der Konzern aus politischen Gründen vor einer Insolvenz so sicher wie die Bundesbank. Hinzu kommt, dass der Staat als stiller Gesellschafter und womöglich bald auch Großaktionär am wirtschaftlichen Erfolg von TUI massiv interessiert ist. Im Wettbewerb gegen privatwirtschaftliche Konkurrenten wie Altours, Schauinsland, FTI oder DER-Touristik könnte der regierungsnahe Großaktionär dem russischen TUI-Haupteigentümer mächtige Vorteile verschaffen. Trotz der Pandemie hat der Einzelhandel nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes ein beachtliches Umsatzplus gemacht. Für die Tageszeitung TAZ zeigt das: Der Handel bricht nicht ein, er verlagert sich. Vor allem online profitiert, aber auch vielen Spezialanbietern geht es gut. Das kann man doof finden, aber es ist keine Krise, sondern normaler Strukturwandel. Der Boom im Einzelhandel zeigt, wie gut die Corona-Politik funktioniert hat. Die Deutschen konnten nur so munter einkaufen, weil fast alle über ein sicheres Einkommen verfügten. Auch die Zahl der Arbeitslosen ist eher moderat gestiegen, nach Auffassung des Darmstädter Echos, vor allem dank der Kurzarbeit. Sie ist ein Segen für den Arbeitsmarkt auch in der Region. Das hat sich 2020 gezeigt. Und sie wird im neuen Jahr wieder eine stabilisierende Rolle spielen müssen. Ebenso unumstößlich aber ist die Tatsache, dass sich damit Beschäftigung nicht dauerhaft sichern lässt.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Wie setzt Berlin die gestern beschlossenen Corona-Beschränkungen, die verlängerten Maßnahmen, um? Das ist gleich ein Thema in Deutschland heute, 10 nach 2 mit Sabine Schmidt. Damit endet Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Sina Fröndrich.